Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Wie gefährlich ist Berlin mit Blick auf Clankriminalität und allgemein auf das organisierte Verbrechen? Heute wurden konkrete Zahlen und Befunde dazu vorgestellt. Unsere Landeskorrespondentin hat zugehört und erzählt gleich die Details. Wir begeben uns heute auch in die Stadt Dessau in Sachsen-Anhalt, in der das Leben für Seniorinnen und Senioren laut einer Studie besonders gut organisiert ist. Wir haben nachfragen lassen, ob das auch vor Ort so gesehen wird. Und wir haben uns in Oberbayern die Ausbildung für Bäuerinnen mal genauer angeschaut. Kriminalität und der Umgang damit ist für viele Menschen eines der wichtigsten Themen, wenn es um ihren Alltag geht. Naturgemäß sind die Zahlen der Delikte in Großstädten in der Regel höher als in dünn besiedelten Gebieten. In Berlin wurde in den vergangenen Jahren aber zusätzlich zu vermeintlich üblichen Delikten wie Einbrüchen und Diebstählen auch die organisierte Kriminalität zu einer großen Herausforderung. Unter anderem mit Blick auf Clanstrukturen. Heute wurde das neue Lagebild zur organisierten Kriminalität vorgestellt. Claudia van Laak hat sich das für uns angesehen. Frau van Laak, ist Berlin für die organisierte Kriminalität ein gutes Pflaster?
Naja, insgesamt ist die Zahl der Verfahren zurückgegangen, Herr Sawicki, aber die Höhe der Schäden, die ist stark angestiegen. Im Vergleich 2017 zu 2018, da hatten wir 2017 ermittelte Schäden von etwa 30 Millionen Euro, im letzten Jahr bereits 100 Millionen Euro. Das hat sich also mehr als verdreifacht. Und schaut man sich die einzelnen Bereiche an, da ist die Rauschgiftkriminalität am stärksten angestiegen. Und da haben wir am Vormittag gehört, dass wir gerade bundesweit und europaweit geradezu eine Kokainschwemme ungeahnten Ausmaßes erleben. Und da geht es eben um beschlagnahmte Koksmengen. Die hat man sich vor Jahren noch nicht vorstellen können. Und angestiegen ist auch da die Fälschungskriminalität.
Mhm. Dann schauen wir uns mal die sogenannte Clankriminalität bzw. auch Mafia-ähnliche Strukturen an, die ja auch in Berlin eine immer größere Rolle spielen. Gibt es da Hinweise, welche Gruppen da besonders aktiv sind sozusagen?
Ja, das ist die umgangssprachlich genannt die Russenmafia, so nennen wir es manchmal. Offiziell heißt das russisch-eurasische OK, sprich organisierte Kriminalität. Und die Hälfte aller bundesweiten Ermittlungsverfahren in diesem Bereich, die spielen in Berlin, die spielen in der Hauptstadt. Und das hat natürlich mit der großen russischsprachigen Community zu tun, die wir haben in Berlin. Und Sebastian Laudern vom Berliner Landeskriminalamt, er sagte am Vormittag, die allermeisten Mitglieder der russischsprachigen Community, die seien gut integriert.
Aber es gibt halt eben auch Anlaufstellen für Kriminelle, die dann allerdings überwiegend erst in den letzten Jahren dann auch eingereist sind und die hier versuchen, sich da ein Stück weit anzudocken. Wo wir Probleme haben, das sind die Kaukasier oder Nordkaukasier, insbesondere die Tschetschenen, die insbesondere versuchen zu partizipieren an dem zu verteilenden Gut und dabei auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken.
Und ähnlich wie bei den kriminellen arabischen Clans gibt es in dieser Szene eine eigene Parallelgesellschaft. Eigene Vermittler, eigene Richter, kriminelle Autoritäten mit einem eigenen Kodex, Schutzgelderpressungen und Bestrafungen bis hin zu Todesurteilen. Und das ist bislang weniger bekannt als die eher öffentlich posierenden arabischen Clan-Mitglieder.
Eine Gruppe, wenn man so will, haben Sie jetzt nicht genannt, die italienische Mafia, die ja auch durchaus in Deutschland immer wieder für Verbrechen sorgt bzw. sie ausführt. Ist das in Berlin kein Problem in dieser Hinsicht?
Es hieß heute vom LKA nein, zum Glück nicht. Und das hing ja mit der Zuwanderung durch die Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren zusammen. Die Italiener, die seien eher in den Südwesten der Bundesrepublik gezogen. Stichwort Autoindustrie. Und deshalb liegt der Schwerpunkt der italienischen Mafia auch dort.
Dann schauen wir auf die sogenannten arabischstämmigen Clans, die Sie gerade auch schon angesprochen haben. Da ist ja auch Nordrhein-Westfalen ein Gebiet, das da besonders im Fokus steht. Gibt es da Vergleichsstatistiken Nordrhein-Westfalen zu Berlin?
Also es gibt Tendenzen, die sich da andeuten, speziell in Nordrhein-Westfalen. Die haben da nämlich Veränderungen festgestellt. Eine Art Verdrängungswettbewerb in den kriminellen Märkten, so nennen sie es. Also da treten andere neue Kriminelle auf den Plan, die den Alten ihr Terrain streitig machen und plötzlich Schutzgeld kassieren in den Shisha-Bars. Und das seien namentlich Syrer und Iraker, die da auf den Plan treten würden. Die gelten als besonders gewalttätig, so die Ermittler in Nordrhein-Westfalen. Und in Berlin, das habe ich heute nachgefragt, gibt es dieses Phänomen nicht oder noch nicht. Aber Polizeipräsidentin Slowik sagte dazu, sie seien vorgewarnt und man habe da ein Auge drauf.
Was tut die Landesregierung allgemein gegen die organisierte Kriminalität?
Na, Berlin hat schon vor längerer Zeit einen 5-Punkte-Plan verabschiedet, speziell zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität. Und dazu gehört auch die Beschlagnahmung von illegal erlangtem Vermögen. Also da sind 77 Immobilien bislang beschlagnahmt worden bei den Clans, knapp 12 Millionen Euro Vermögenswerte. Und es gibt die sogenannte Politik der Nadelstiche. Das heißt, die Ordnungsämter, Zoll, Gesundheitsämter, Gewerbeämter, Polizei, die machen gemeinsame Razzien. Da werden eben Spätis kontrolliert, Shisha-Bars, Spielhallen. Und da geht es auch um diese Demonstration. Wir sind der Rechtsstaat, wir sind der Staat, wir überlassen euch nicht das Feld. Das ist im Grunde die Politik in Berlin.
Informationen und Einschätzungen aus Berlin von Claudia van Laak zum neuen Lagebild zur organisierten Kriminalität in der Bundeshauptstadt. Vielen Dank. Der Berufsstand der Landwirte stand zuletzt bundesweit deutlich im Fokus. Viele von ihnen fühlen sich nicht wertgeschätzt und außerdem von der Politik immer mehr gegängelt. Und das haben sie auf Demonstrationen kundgetan. Das Gewerbe selbst wird zwar überwiegend von Männern ausgeübt, aber vor allem in Bayern spielen auch Frauen da eine wichtige Rolle. Und für sie gibt es sogar eine auf sie zugeschnittene Ausbildung. Die nennt sich Hauswirtschaft und wird an sogenannten Winterschulen absolviert. Und Tobias Krone hat sich das in Holzkirchen in Oberbayern für uns zeigen lassen.
Ihre Ernährungslehre-Einheit beginnt Dozentin Theresia Lindermeier an diesem Tag mit einer kurzen Mitmachsequenz.
Ich habe halt in der Früh ganz schnell mal einen Rucksack gepackt, Frau Killer. Darf ich Anna den schnell mal umschnallen? Jetzt, ich darf nur rücken, sondern sie darf den vornehmen.
Die junge Frau steht vor ihren 21 Mitschülerinnen, den Rucksack vor die Brust geschnallt. Eine Art Praxistest.
Was schätzen Sie, was das für ein Gewicht ist?
Keine Ahnung, 10 Kilo?
Ja, das ist das Minimum. Also das ist zwar das Ende der Schwangerschaft, wenn Sie sich einmal auf und ab bewegen im Klasszimmer. Wie fühlen Sie sich?
Seltsam.
Noch ist die Schwangerschaft ein Rollenspiel, das für Heiterkeit sorgt. Doch auch das gehört zum Studiengang Hauswirtschaft im Amt für Ernährung und Landwirtschaft Holzkirchen, der hier bei allen nur Winterschule heißt. Seit Generationen der Crashkurs für angehende Bäuerinnen. Die Bauersfrau ernährt, sie sorgt für Gastlichkeit, sie pflegt und sie weiß, wie es am effizientesten geht. So das traditionelle Rollenbild, das jungen Frauen in der Winterschule nahegelegt wird. Die Ideallandfrau ist sozusagen eine super Hausfrau. Und obwohl sich viele Frauen in der heutigen Gesellschaft nicht mehr aufs reine Hausfrauendasein einlassen wollen, obwohl alle Schülerinnen bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, sitzen sie hier. 22 junge Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Sie alle mussten sich auf die Schulplätze bewerben, denn die sind heiß begehrt. Eine Frage der Tradition, erklärt Gerlinde Simon, die Leiterin des Studiengangs.
Diese Ausbildung gibt es schon sehr lange, wenn auch in anderer Form. Früher haben die Frauen in der Landwirtschaft oftmals nicht die Möglichkeit gehabt, eine richtige Berufsausbildung zu machen, sollten aber trotzdem in der Hauswirtschaft fit sein und haben dann eine Hauswirtschaftsschule besucht. Das war damals die sogenannte Winterschule, oftmals als Ersatz für eine Berufsausbildung.
Winterschule, weil sie im Winter stattfand, wenn junge Mädchen auf dem Hof nicht für die Arbeit gebraucht wurden. Warum aber interessieren sich heute junge Frauen mit Berufsausbildung für die Winterschule? Die meisten aus der Schulklasse haben für diese Ausbildung sogar ihre Anstellungen gekündigt oder eine Pause eingelegt. Zum Beispiel die 22 Jahre alte Steuerfachangestellte Barbara Marx aus Fischbachau, einer bäuerlich geprägten Gemeinde nahe dem Schliersee.
Die Idee, sage ich mal, war schon länger.
Dies sei nun der richtige Zeitpunkt für sie gewesen.
Ich sage mal, wir sind jetzt junge Frauen und irgendwo ist auch dann irgendwann der Kinderwunsch da, wo ich jetzt sage, ja, jetzt ist für mich nur ein Zeitpunkt, dass ich jetzt diese Ausbildung mache und danach nochmal mehrere Jahre im Beruf zurückgehe und dann Familie und Haushalt gründe, je nachdem, wie es halt läuft.
Mit ihrem festen Freund läuft es gut, verrät Barbara Marx. Beide sind sie auf Bauernhöfen aufgewachsen. Beide sind sie weichende Erben. Das heißt, die Höfe ihrer Eltern übernehmen ihre älteren Geschwister. Später mal gemeinsam einen anderen Hof zu bewirtschaften, das will sie nicht ausschließen. Dann fiele ihr die Hausfrauenrolle zu und ihm die des Landwirts. Ihrem Freund zuliebe mache sie die Winterschule aber nicht, sagt Barbara Marx, sondern für sich selbst, um im Haushalt selbstständiger zu werden.
Man macht's mehr mit Kopf.
Eine Woche später. Die 22 Schülerinnen sind in der großen Lehrküche. Je zwei Schülerinnen teilen sich eine Kochinsel. An diesem Tag steht Vorratshaltung auf dem Lehrplan. Fachgerechtes Einwecken von Obst und Gemüse zum Beispiel. Den Wiegeschnitt mit dem Messer für sicheres Zwiebelschneiden haben sie inzwischen alle drauf. Und auch das Farbenspiel der Schneidebretter.
Also weißes Brett ist für Obst und Teigwaren. Grünes Brett ist für Gemüse. Rot ist für Fleisch und Gelb ist für Geflügel.
Theoretisch dürften auch Männer die Hausfrauenausbildung machen. Faktisch sind es nur Frauen. Vor Jahren hatten sie hier mal einen Mann. Nach einigen Wochen hörte er wieder auf. Er habe sich nicht so angesprochen gefühlt, heißt es bei der Schulleitung. Kein Wunder, bei einem Lehrplan, der manchmal an einen Schwangerschaftskurs erinnert. Dennoch, die Dozentin Monika Keimer, die auch Betriebe berät, die Ferien auf dem Bauernhof anbieten, findet, das Bild der Geschlechterrollen habe sich in den letzten 30 Jahren auch auf dem Land gewandelt.
Also ich lege da großen Wert darauf, dass jeder verantwortlich ist für den Haushalt, der drin lebt. Und ob das Mann und Frau oder Kind ist oder die Oma oder der Opa, die haben sich gefälligst zu beteiligen. Gleichberechtigung heißt, dass man den Haushalt so führt, dass jeder berufstätig sein kann oder zum Teil. Und jeder auch mithilft, unbedingt. Wir schließen da keinen aus, auch die Männer dürfen helfen.
Zu hoffen bleibt, dass die guten Tipps aus der Winterschule dann auch bei der männlichen Hälfte im Haushalt auf fruchtbaren Boden fallen.
Eine Reportage aus Oberbayern von unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone. Lebenserwartung in Deutschland steigt seit Jahrzehnten schon kontinuierlich an. Und der damit einhergehende demografische Wandel ist kein neues Thema beileibe, aber eines, das immer wieder ganz praktische Fragen aufwirft. Zum Beispiel, in welchen Regionen die Lebensumstände für Rentner bzw. Senioren besonders gut sind, mit Blick vor allem auf die Infrastruktur oder die medizinische Versorgung. Und laut einer Untersuchung des ZDF liegen Städte in den sogenannten neuen Bundesländern ganz vorne in dieser Kategorie. Mit dabei ist die Stadt Dessau. Dort hat Christoph Richter mit Senioren gesprochen.
Rentnerin Bärbel Kohler schiebt ihr Fahrrad durch eine der zentralen Straßen Dessaus. Auf der einen Seite das neu gebaute Bauhausmuseum, auf der anderen eines der üblichen Einkaufszentren.
Nach 20 Uhr wird alles hochgeklappt.
Seit 50 Jahren schon lebt Bärbel Kohler in Dessau. Früher war sie Laborantin im Filmwerk Orwo in Wolfen. Es sei schon ein Problem, sagt sie, dass die Straßenbahnen und Busse nur bis 20 Uhr fahren würden. Wer später aus dem Theater oder dem Kino komme und kein Auto habe, der habe ein Problem, nach Hause zu kommen, sagt sie. Nach 8 Uhr abends stehe in Dessau das Leben still.
Ja, da ist leer, da ist nichts mehr. Die Straßenbahn fährt da nicht, da müssen sie einen Rufbus nehmen. Das ist natürlich nicht so schön, wenn sie ins Theater wollen. und sie haben noch ein Pkw und fahren noch Auto, ja, wer dann natürlich sein Auto schon abgibt, ja, für den wird es schon ein bisschen problematisch.
Aber generell sei sie zufrieden mit der Lebensqualität in Dessau. Die Bauhausstadt gilt als eine der besten Adressen für Senioren in Deutschland. Das sagen zumindest die Autoren einer im Auftrag des ZDF kürzlich angefertigten Deutschlandstudie. Nur in Jena, Suhl und im Hochtaunuskreis seien die Lebensbedingungen für Rentner besser als in Dessau. FDP-Mitglied Peter Kuras ist der Oberbürgermeister der Doppelstadt Dessau-Roßlau.
Aber wenn Sie mal aus bundespolitischer Sicht auf die Zahlen schauen, dann haben insbesondere Städte aus dem Osten aufgeholt. Potsdam, Jena, Dessau-Roßlau. Also der Osten hat sich in den letzten Jahren doch gemausert, so will ich es mal sagen. Und man kann hier durchaus gut leben. Das ist das Fazit dieser Studie.
Insbesondere im Bereich Wohnen und Freizeit steht Dessau im bundesweiten Ranking auf einem der ersten Plätze. Insgesamt hat man unter 20 verschiedenen Blickwinkeln auf die Stadt geschaut. Darunter sind auch Bereiche wie die Krankenhauserreichbarkeit, die Pflegesituation oder wie weit entfernt die nächste Apotheke ist. Die Daten stammen aus dem Zeitraum zwischen 2013 und 2017. Die Quellen sind die statistischen Ämter des Bundes und der Länder und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Nicht erfasst ist die Fachärzteversorgung. Deshalb sieht die frühere Dessauer Hauswirtschaftlerin Rita Kaspersinski die Studie nicht ganz so rosig.
Ich kann sagen, ich habe meine Ärzte, die ich brauche. Aber es ist schwer, bei irgendeinem Facharzt zum Beispiel als neue Patientin einen Termin zu kriegen. Das ist fast aussichtslos.
Dennoch würde Rita Kaspersinski niemals Dessau verlassen, denn die Stadt sei ja mit UNESCO-Weltkulturerbestätten wie dem Bauhaus und dem Wörlitzer Gartenreich nur so gesegnet, wie sie sagt. Um die Ecke befinde sich das Naturparadies Biosphärenreservat Mittelelbe. Dort sehe es wie am Amazonas aus, sagt Anita Püschel noch. Sie ist 72 Jahre alt und war Schneiderin.
Sie können auch ins Theater gehen und Sie haben im Amtsblatt haben Sie die ganzen Seiten voller Veranstaltungen, wo Sie hingehen können. Sie müssen nur rausgehen aus der Wohnung, dann können Sie auch was erleben.
Mit einem Durchschnittsalter von knapp 50 Jahren zählt Dessau zu einer der Städte mit der ältesten Bevölkerung. Nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist knapp ein Drittel der Einwohner 65 Jahre und älter. Das Missverhältnis zwischen Geburten und Sterbefällen sei gravierend, sagt noch Oberbürgermeister Peter Kuras.
Wir hatten insbesondere Anfang der 90er Jahre eine starke Abwanderung. Und wir haben die Abwanderung seit etwa, ich würde sagen, 2-3 Jahren gestoppt. Aber eben auch ein erhebliches Geburtendefizit durch die Überalterung. Also es sterben immer noch jährlich mehr Menschen, als neu geboren werden.
Dessau hat aber nicht nur Probleme, sondern ist eine Stadt mit einer großen Vergangenheit. Nicht nur wegen des Bauhaus. Hier wurde der Aufklärer Moses Mendelssohn geboren. Aus Dessau kommt der Komponist Kurt Weill, der Dessauer Kunstmäzen Eduard Arnold stiftete 1910 dem preußischen Staat die noch heute bestehende Villa Massimo in Rom. Und Dessau war eine Industriemetropole. Vor 100 Jahren hob hier das erste Ganzmetall-Passagierflugzeug in die Luft. Aspekte, die auch den früheren Marinesoldaten Heinz Peters aus Lüneburg faszinieren, weshalb der Pensionär überlegt, ganz nach Dessau zu ziehen.
Vielleicht ja. Gefällt mir gut.
Rentnerparadies Dessau klingt erstmal schön, sagt Oberbürgermeister Peter Kuras noch. Aber so ganz glücklich ist er nicht mit der Beschreibung. Eine gesunde Mischung aus Jung und Alt, das wäre schön, sagt er noch. Damit würde er viel lieber bundesweit punkten.
Treibt einen um, man will auch nicht das Altenheim werden. Wir müssen uns auch mindestens genauso viel Gedanken machen, wie werden wir für Kinder und Jugendliche attraktiv. Und da kann man schon manchmal auch Sorgenfalten kriegen. Ja, das ist mein Job und es ist okay.
Ist die Stadt Dessau in Sachsen-Anhalt ein Rentnerparadies? Dieser Frage ist Christoph Richter für uns nachgegangen. In Hongkong gibt es seit mittlerweile über 6 Monaten regelmäßig Proteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die Metropole. Trotzdem gibt es immer noch ausländische Studierende, unter anderem Deutsche, die dort ihr Auslandssemester absolvieren. Und mit einer solchen Studentin wird Lena Sterz gleich in Campus und Karriere um 2:55 sprechen. Und das war's mit Deutschland heute. Für den heutigen Mittwoch am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.